Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Produziert von der Edition Krimi in der Bedey und Toms Media GmbH. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin und mir gegenüber sitzt der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Fairhoff. Hallo Marcel, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Franziska, freut mich, dass wir uns jetzt hier sehen und hören. Und ich bin ganz gespannt, wie wir gemeinsam hier den Podcast bestreiten werden. Und ich grüße selbstverständlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, und vielleicht sollten wir in diesem Fall auch noch sagen, wie wir uns kennengelernt haben und warum wir glauben, dass wir einen gemeinsamen Podcast, besser gesagt eine Podcast-Serie machen wollen.
Ja, die Frage ist immer ein bisschen blöd. Ja, warum macht man sowas? Gibt es nicht schon genug Podcasts? Gerade so True Crime gibt es ja fast wie Sand am Meer. Aber wir wollen das ein bisschen anders machen. Ja, sonst hätten wir es gar nicht anfangen müssen. Wir wollen es ein bisschen anders machen als die bisherigen. Wir haben so eine bestimmte Aufteilung vor und wir glauben einfach, dass unsere beiden Kompetenzen, nämlich einmal die Seite der Rechtsmedizin in der Kombination mit der Fiktion, also mit der Krimi-Autorin, dass das nochmal Fälle aus der Vergangenheit ganz anders beleuchten kann. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Die Franziska hat irgendwann mal bei mir angefragt und das ist so eines meiner Hobbys, die Beratung von Krimi-Autoren. Und warum mache ich das eigentlich? Es geht mir vor allen Dingen darum, dass in den Romanen nicht so ein Blödsinn steht. Und das ist eigentlich auch so der Grund, warum die Autoren dann zu mir kommen. Das alles aber vor dem Hintergrund, dass es trotzdem oder vielleicht gerade deswegen spannend bleiben muss. Ich hoffe, du hast das so empfunden, Franziska.
Ich habe das als extrem spannend empfunden und ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich habe dir einmal eine Frage gestellt und zwar fragte ich dich, ob es den perfekten Mord gibt. Daraufhin sagtest du nein. Und dann habe ich dir meine Idee vorgestellt und daraufhin sagtest du annähernd perfekt. Das werde ich nie vergessen. Das hat mich ziemlich stark gemacht.
Ja, es gibt ja viele sehr gute Ideen und die kann man ja auch in deinen Büchern dann nachlesen. Aber Fakt ist, den perfekten Mord gibt es nicht, weil egal, was man macht, es kann jemand herausfinden. Und jetzt kann man sagen, der perfekte Mord umgekehrt ist eigentlich, wenn er denn dann perfekt sein sollte, sprich also, wenn der Täter dafür nicht büßen muss, dann ist der Mord insofern perfekt durch Glück, ja, weil man es eben einfach nicht herausgefunden hat. Und um solche Fälle wird es auch bei uns hier gehen, wo der Täter offenbar das Glück hatte, dass man nicht auf seine Spuren, auf seine Schliche kam. Wie viel der Täter da selbst zu beigetragen hat, ja, oder ob er mehr Glück als Verstand hatte, das weiß ich nicht, ob wir das rausfinden werden.
Wir werden uns auf jeden Fall bemühen. Dann kommen wir eigentlich auch schon fast zu unserem ersten Fall. Wir haben nämlich den Fall Rosemarie Nitribitt uns nochmal genauer angeguckt, obwohl der schon sehr, sehr oft besprochen war. Die junge Rosemarie Nitribitt ist 1957 mit nur 24 Jahren in Frankfurt in ihrer eigenen Wohnung in der Stiftstraße 36 brutal ermordet worden. Der Fall wurde damals nicht aufgeklärt und ist es bis heute nicht. Die Frage ist, ob man ihn heute aufklären könnte. Wir wissen es nicht. Damals sind zumindest viele Spuren verloren gegangen. Ich glaube aber, spätestens in unserer nächsten Folge, wenn du über die heutigen Möglichkeiten der Rechtsmedizin sprichst, wird da eine ganze Menge mehr Klarheit in diesem Fall kommen.
Ja, und dann kommst du ja auch schon so ein bisschen auf dieses Konzept, das wir uns überlegt haben. Nächste Folge, heute haben wir diese Folge. Wir haben uns so überlegt, dass wir eigentlich alle Fälle immer so in drei Schritten bearbeiten wollen, heißt also in drei Folgen, dass wir in der ersten Folge über den Fall selbst sprechen, das, was man vielleicht so im Allgemeinen herausfinden kann durch eigene Recherchen im Internet und dergleichen. Und dass wir dann aber in der zweiten Folge mehr ins Detail gehen und gerade so die Sicht der Rechtsmedizin, der Kriminalistik mit einbringen. Und in der dritten Folge, und das könnte dann am allerspannendsten werden, dass wir dann versuchen, Zeitzeugen zu finden, dass wir dann versuchen, Fakten auszugraben, die vielleicht nicht ganz so bekannt in der Öffentlichkeit sind.
Ja, das wird mit Sicherheit eine spannende Sache. Wir haben auch schon den ersten oder die erste Interviewpartnerin für diesen Fall, aber das dann, wenn der Podcast läuft. Rosemarie Nitribitt ist ein eigentlich sehr unglücklicher Mensch gewesen. Sie ist bei einer minderjährigen Mutter groß geworden. Einen Vater kannte sie nicht. Sie hatte zwei jüngere Geschwister und ist auch nur kurze Zeit bei ihrer Mutter geblieben. Die ist nämlich dann irgendwann straffällig geworden. Und dann wurden ihr die Kinder weggenommen. Alle drei Kinder kamen in ein Kinderheim und wurden unterschiedlich vermittelt. Rosemarie wurde von einem kinderlosen Ehepaar adoptiert nach Niedermendig in die Eifel. Das Ehepaar war schon älter, die Mutter bereits 50, der Vater, also der Pflegevater, 70 Jahre alt. Und die haben das nicht nur gemacht, um ein Kind zu adoptieren, sondern auch des Geldes wegen. Damals bekam man für ein Pflegekind im Monat 30 Mark, was viel Geld war und was diese Familie wohl brauchte. Trotzdem ist Rosemarie dort sehr glücklich gewesen. Das waren wohl die glücklichsten Jahre ihres Lebens. Sie ging regelmäßig zur Schule. Die Pflegeeltern waren sehr lieb zu ihr. Sie hatte viele Freundschaften. Und alles hätte wunderbar so weitergehen können, wäre nicht ihr Leben komplett verändert worden durch eine Vergewaltigung. Sie ist mit 11 Jahren von einem 18-jährigen Nachbarsjungen vergewaltigt worden. In dem Ort war das ein Skandal und die Bewohner haben die Tatsache unter den Teppich gekehrt.
Aber so, wie ist denn das eigentlich rausgekommen im Nachhinein? Also offenbar ist der ja auch gar nicht verurteilt worden, der 18-Jährige.
Ja, ich weiß nicht, ob einer von den Nachbarn hat, glaube ich, dann doch etwas erzählt. Mhm. Ich bin nicht sicher, wie es gewesen ist oder ob Rosemarie selber sich dann irgendwann den Eltern offenbart hat. Ich weiß nur eins, dass sie mit 13 Jahren, also sie ist von da an wohl sehr auffällig geworden und hat mit 13 Jahren, sie hat sich mit zwei Prostituierten befreundet und hat sich kurze Zeit darauf prostituiert. Und zwar vor französischen Soldaten. Und mit 14 Jahren hat sie angeblich zum ersten Mal abgetrieben. Die Pflegeeltern waren völlig überfordert und haben sie wieder ins Heim gegeben. Dort ist sie dann aber geflüchtet, erst nach Koblenz und später nach Frankfurt. Sie ist dann wieder aufgegriffen worden, hat aber immer wieder, sie ist dann immer wieder geflüchtet und meistens nach Frankfurt.
Tja, komisch, ne? Ich meine, wenn man sich das vorstellt, warum gerade Frankfurt? War das damals, ich meine, sie kam ja dann aus dem Rheinland, Eifel, ja. Warum ist es gerade Frankfurt gewesen? War das schon damals so für Prostitution oder so bekannt oder wie war das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, das ist passiert durch diese beiden Prostituierten. Vielleicht haben die gesagt, Frankfurt hat einen großen Hauptbahnhof. Wir würden dir vorschlagen, geh dahin, da kannst du gutes Geld verdienen.
Ja, und so ist es dann eine Frankfurter Geschichte geworden. Ne?
So ist es dann eine Frankfurter Geschichte geworden, genau.
Aber sie hat ja in Frankfurt auch versucht, anderweitig Geld zu verdienen als Kellnerin und ihren Traum eigentlich, das war ja als Model, als Mannequin zu arbeiten.
Ja.
Das hat sie auch in Frankfurt versucht, aber
das
doch
hat sie
nicht
versucht.
Ganz erfolgreich. Ja.
Vergeblich, ja, richtig. Ja. Erstens lag es wohl an ihrem äußerst schlechten Benehmen. Zweitens an ihrem starken Eifler Dialekt, den man nicht hinnehmen wollte. Rosemarie hat tatsächlich Geld investiert in Benimmkurse und in Sprachkurse. Sie hat also alles versucht, wirklich ernst genommen zu werden. Das hat aber nicht geklappt. Also konnte sie nicht anders, als sich weiter zu prostituieren. Ein türkischer Freund oder Freier hat ihr in Frankfurt einen Opel-Kapitän geschenkt. Der hat ihren Wirkungskreis deutlich ausbauen können. So musste sie nämlich nicht nur um den Hauptbahnhof herum arbeiten, sondern konnte mehr in die Innenstadt auch fahren und war von dem Tag an keine Straßendirne mehr. Sie hat dann die kurze Zeit drauf Einladungen zu Urlauben bekommen von ihren Freiern. Und so langsam bekam sie Zugang zur gesellschaftlichen Oberschicht.
Und ja, allein genau. Die Vorstellung, dass da so eine junge Frau mit einem eigenen Auto durch die Gegend fährt, ja, das ist schon in der damaligen Zeit, wann war das dann, 1954, als sie dieses Auto da geschenkt bekam.
Richtig.
Da haben ja viele, viele Frauen, auch nicht alle Männer, haben überhaupt einen Führerschein gehabt, ja, und sie hat dann eigenes Auto gehabt und so ein Opel-Kapitän war jetzt ja auch kein Kleinwagen.
Nein.
Also kann man schon vorstellen, dass das Aufsehen erregt hat, schon damals. Und dann kam ja diese berühmte Geschichte mit dem Mercedes SL, mit dem 190 SL. Das war ja, so das Markenzeichen dann von ihr.
Ja.
Also deswegen das Thema Auto ist ja was Besonderes. Der schwarze SL mit den roten Ledersitzen.
Ja, genau.
Den kennt ja jeder offensichtlich. Ne? Also
ja.
Das Auto war, anders als heute, doch wohl ein extremes Statussymbol.
Absolut. Und es ging auch so weit, dass die Damen der Gesellschaft, alle, die schwarze Limousinen hatten, diese nun versuchten abzustoßen, aus Angst in Verruf zu geraten.
Okay. Wäre ja damals super praktisch gewesen, dann so eins zu kaufen. Ne? Naja, ist eigentlich
vielleicht
fast
war das so, ja.
Fast ein Geschäftsmodell. Ne? Aber
ja.
Gut, dann.
Jedenfalls hat sie ein paar Tricks auf Lager gehabt. Auch mit diesem Auto hat sie Männer rekrutiert, indem sie Pfannen vortäuschte.
Okay.
Und um Hilfe bat. Und das hat eigentlich auch immer geklappt. Sie hat dann auch noch einen Pudel sich angeschafft und eine Frankfurter Kaffeehausbesitzerin, in deren Café Rosemarie häufig verkehrte, erzählte mal, der Pudel sei abgerichtet auf alleinstehende Herren, die er dann wohl umgarnt hat. Und Rosemarie musste jedes Mal aufstehen und den Hund wiederholen. Und auch da kam sie ins Gespräch mit einem potenziellen neuen Freier. Sie hatte aber mittlerweile auch tolle Kontakte, also zu namhaften Freiern, zu namhaften Männern. Da war unter anderem Harald Quandt, Gunter Sachs, Harald von Bohlen und Halbach. Der Krupp-Erbe war ein ganz besonderer Freund, eine Liaison eher, nicht unbedingt nur ein Freier. Er schrieb ihr auch Liebesbriefe und sie schien wohl vielleicht sogar verliebt gewesen sein, zu sein in ihn, denn sie hat ihn gefragt, ob er sie heiraten wollte. Daraufhin hat er gesagt, nur auf dem Mond.
Also war ja damals nicht so einfach auf den Mond zu kommen, heute auch nicht mehr, aber die Mondfahrt
Nein.
hat ja noch ein bisschen gedauert.
Richtig, aber man kann sich vorstellen, dass der impulsiven Rosemarie das wahnsinnig missfallen hat, dass Harald von Bohlen und Halbach ihr diesen Korb gegeben hat und dass sie ihn vielleicht sogar erpresst hat. Denn Huschke von Hanstein, der berühmte Rennfahrer, sagte einmal, dass Rosemarie gerne erpresste. Sie hat den Freiern gesagt, dass sie schwanger ist, zum Beispiel, um sie zu mehr Geld zu animieren. Wir nehmen an, dass Sie vielleicht auch Harald von Bohlen und Halbach dann erpresste und sagte, ich bin aber schwanger, du kannst mich nicht verlassen. Irgendwas kann gewesen sein. Vielleicht ist er daraufhin nicht besonders glücklich gewesen, denn einen Skandal konnte sich die Familie Krupp ganz sicher nicht leisten.
Aber es waren ja noch viele andere Prominente,
Ja.
die damals zu den Freiern, zu den Kunden gezählt wurden. Wobei, da ich aber gelesen habe, dass doch das ein oder andere wohl mehr Legende sei, als dann wirklich nachzuvollziehen war, insbesondere später an dem Notizbuch, ne?
Ja, es gab wohl 100 Kontakte mindestens und man konnte aber nicht wirklich sagen, wer nun da tatsächlich mit ihr liiert war und wer nicht. Tatsächlich Legende, glaube ich auch, ja.
Ja, das heißt, es ging also dann so weiter. Sie hat letztlich wohl auch eine ganze Menge Geld verdient. Soll sogar irgendwie ein Einkommen gewesen sein an die 100.000 D-Mark damals in ihrem letzten Jahr. Also das sind schon für damalige Verhältnisse eigentlich unfassbare Summen gewesen, ja, die sie verdient hat. Und das spricht natürlich schon dafür, dass das entsprechend finanziell potente Freier gewesen sein müssen. Anders ist es ja gar nicht zu erklären.
Absolut. Und das Problem war auch, dass sie wohl viel Geld bei sich zu Hause aufbewahrte. Sie hatte einen Hausfreund, Heinz Pohlmann. Das war ein Handelsvertreter, der ständig pleite war, wie man gehört und gelesen hat. Er war außerdem homosexuell, also hatte er wohl nie ein Verhältnis mit Rosemarie Nitribitt. War aber ständig bei ihr. Sie konnte ihm wohl alles erzählen. Er war auch so wahrscheinlich ein gewisser Schutz für sie, da sie keinen Zuhälter hatte. Und sie war auch ängstlich und hatte natürlich auch Bedenken, dass irgendein Freier ihr mal etwas antun könnte. Das hat sie wohl mehrfach erwähnt. Deswegen sagte man später, nämlich nach ihrem Tod, hatte plötzlich Heinz Pohlmann keine Geldprobleme mehr, hat sich sogar ein neues Auto bestellt, hat danach alle Schulden bezahlt und in Saus und Braus gelebt. Und deswegen sagte oder war er lange Zeit der Hauptverdächtige für den Tod an Rosemarie Nitribitt.
Es gab ja sogar einen Prozess gegen ihn,
Es
ne?
gab einen Prozess gegen ihn, der musste dann fallen gelassen werden, weil es eben nicht genügend Beweise gab. Und man danach aber auch nichts mehr aufgerollt hat. Also tatsächlich, damit war der Fall vergessen.
Naja, so vergessen vielleicht nicht
Nein,
ganz,
vergessen
aber
nicht,
zumindest
aber
juristisch gesehen ging es dann nicht weiter.
ja, das ist
Ja,
richtig.
die Wohnung, ja, das ist ja auch so was Besonderes. Heute ist das sogar, ich glaube, das darf gar nicht abgerissen werden.
Kulturdenkmal, das Haus,
Kulturdenkmal, ja. Also
ja.
das heißt, dieses Haus ist wirklich durch den Fall zum Kulturdenkmal geworden.
So ist es. Und es ist an der Fassade nichts verändert worden. Selbst das Detektiv-Tudor-Schild hängt noch an der Fassade, wovon ich mich gestern überzeugt habe.
Okay. Gibt es den Detektiv Tudor überhaupt noch?
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten
Okay,
kann.
das, aber der wird uns vielleicht ja schreiben oder Reaktionen geben, ob sie ihn noch gibt. Vielleicht erfahren wir
Richtig.
das ja. Ja, aber dieses Haus ja, oder auch die Wohnung, war das für damalige Verhältnisse, war das ja ein relativ neuer Bau? Das war ja auch keine, ja, besonders günstige Bleibe, oder?
Ich denke, das konnte sie sich damals schon gut leisten. Es war ja auch, glaube ich, wohl keine besonders große Wohnung, aber sie war sehr modern für damalige Verhältnisse. Sie konnte sich auch eine Zugefrau leisten mit 24 Jahren. Also wirklich was Besonderes, denke ich. Und das ist auch das nächste Problem gewesen. Mit dieser Zugefrau hatte sie Tage vor ihrem Tod schon große Probleme, da die Zugefrau wohl eine Vase von ihr zerstört hat aus Versehen und die Nachbarschaft oft Streitereien lauthals mitbekommen hat. Und man sich natürlich fragt, könnte der Mord auch durch eine Frau durchgeführt worden sein. Sie ist nämlich zunächst niedergeschlagen worden und erst danach erdrosselt. Es könnte ja sein, dass sie wenigstens kurze Zeit bewusstlos war. Dann war der Vorgang des Würgens vielleicht nicht mehr so schwierig.
Das mit dem Würgen und Drosseln werden wir dann noch klären beim nächsten Mal.
Genau, das machen wir. Das war nur ganz kurz die Krimi-Autorin, die natürlich sofort wieder nach Tätern sucht. Aber das nächste Mal auf jeden Fall.
Was gibt es noch dabei? Ja, ich meine, offensichtlich, also sie war aufgefunden worden am 1. November 1957 in der Wohnung, hatte diese Verletzungen. Später hat man bei der Obduktion diese Verletzungen dann verifiziert. Und dann ging es natürlich genau um solche Fragen. Was war zuerst? Ist sie erst niedergeschlagen worden und dergleichen? Aber das werden wir versuchen, dann noch intensiver zu analysieren. Ja. Und ja, aber aus der Wohnung, aus den ganzen Umständen hat man dann offenbar keine ausreichenden Spuren gesichert, die letztlich zur Ergreifung eines Täters geführt haben.
Ja, das ist das Drama und es ist ja wohl auch viel von den Spuren verwischt worden und man spricht allerdings auch darüber, dass vieles vertuscht worden ist. Vielleicht, weil ein sehr namhafter Freier mit dem Mord zu tun hatte.
Ja, solche Verschwörungstheorien kommen natürlich immer gern auf. Wenn man mal so im Nachhinein zurückdenkt oder ich an meine Praxis denke, es gibt immer wieder Fälle, da ist nicht alles optimal gelaufen. Und man muss auch manchmal Entscheidungen treffen. Was hat höhere Priorität? Nimmt man jetzt erst die Spuren? Untersucht man erst den Leichnam unter der Maßgabe eigentlich, dass man dabei Spuren verwischen wird? Und solche Entscheidungen müssen getroffen werden und kritisieren kann man ja nachher immer leicht, ja, gerade als Außenstehender.
Ja.
Und dass man dann daraus auch noch ein bewusstes Vertuschen macht, ja, ist natürlich dann der nächste Schritt. Aber ja, mal gucken, ob wir hier weiterkommen.
Ja, ich hatte zum Beispiel immer gedacht, dass diese Untersuchungen immer gleich ablaufen. Das finde ich interessant, dass du sagst, dass man da Prioritäten setzt und dass man das also individuell von Fall zu Fall entscheidet.
Ja, und das fängt zum Beispiel an, damit geht man erst auf den Leichnam zu oder sagt man, man sichert erst die Spuren vom Rand zur Mitte hin, ja, damit auch garantiert nichts verloren geht. Dann natürlich auch solche Geschichten wie, wann mache ich das Fenster auf? Ja, und normalerweise sollte man das Fenster nicht aufmachen, bevor nicht die Raumtemperatur gemessen worden ist, weil das halt ganz wichtig ist für die Todesursachen. Für die Todeszeitschätzung. Ja, das ist ja das Wichtige. Ja. Und auch das ist ja offenbar hier missachtet worden und hat dann weitere Schwierigkeiten bereitet, als es eben darum ging, die Todeszeit einzugrenzen.
Ja, das kann ich dazu noch sagen, vielleicht auch ohne vorzugreifen auf den nächsten Podcast, dass wohl sie damals schon Fußbodenheizung hatte und die war voll aufgedreht und die hat natürlich diesen Verwesungsprozess wahrscheinlich beschleunigt und wahrscheinlich auch die Geruchsbildung, oder?
Das ist klar. Also gerade wenn es zu einem sehr schnellen Wärmeübertragung kommt, Wärme auf den Leichnam, dann kühlt der entsprechend langsamer ab und dann haben wir nicht nur die Raumluft, die dann eine Rolle spielt, sondern auch die Auflagefläche, Kleidung und so weiter, die den Abkühlungsprozess des Leichnams beeinflusst. Und schlimmstenfalls kann es sogar sein, dass der Leichnam nicht abkühlt, sondern sogar aufgewärmt wird. Und dann wird es ganz, ganz schwer.
Ja.
Aber das sind schon Details, werden wir beim nächsten Mal.
Genau, darüber reden wir beim nächsten Mal genauer. Und deswegen glaube ich, dass wir heute mit Rosemarie ziemlich am Schluss angekommen sind. Oder fällt dir noch etwas ein, was wesentlich ist für das Bild, was man sich über Rosemarie macht?
Ja, zumindest das, was wir rausfinden konnten, denke ich, sind wir da erstmal an einem Punkt, wo man sagen muss, wir haben so ein Bild, wir haben ungefähr so ein Bild von dem Leben, sich in die damalige Zeit rein zu versetzen. Fällt sicherlich nicht ganz so leicht, ja, in dieses Nachkriegsdeutschland. und wie eben dort auch die Moralvorstellungen waren, ja. Aber wie es auch ja, bewundert wurde, wenn gewisse Statussymbole zutage getragen wurden, wenn es jemand geschafft hat, aus eigenem Antrieb praktisch zu Geld zu kommen. Ja, also das war schon sicherlich eine ganz besondere Zeit.
Ja, und sie hat wohl kurz vor ihrem Tod wirklich darüber nachgedacht, aufzuhören mit ihrer Tätigkeit und wollte sich eigentlich mit ihrem Geld schon einkaufen in entweder eine Bar oder eine Pension, und sie dachte sogar über ein Gestüt nach. Sie hat dann auch noch eines gemacht. Sie hat, das muss kurz vor ihrem Tod gewesen sein, ihre damals beste Freundin in Niedermendig besucht und hat diese Frau hatte damals schon Kinder, und Rosemarie war nur ganz kurz da und wollte einfach mal Hallo sagen und hat ihr gesagt, wie ja sehr sie beneidet, dass diese Frau nun eine Familie und Geborgenheit in ihrer Familie hat, und das hätte sie nicht. Das war wohl ganz kurz vor ihrem eigenen Tod.
Also es war dann wohl doch der Wunsch nach einem bürgerlichen Leben, der Wunsch nach einer Sicherheit in der Gesellschaft, finanziellen Sicherheit, aber dann eben auch nach einer Familie.
Ja, das wünschte sie sich ganz stark, wie gesagt, eigentlich wohl auch mit Harald von Bohlen und Halbach. Aber vielleicht hätte sie auch jemand anders gefunden. Jedenfalls sollte es dann natürlich nicht mehr dazu kommen, denn wie immer war es dann der letzte Besuch vielleicht, der alles verändert hat.
Ja, und darauf werden wir dann auf den eigentlichen Leichenfundort und was damit zusammenhängt und die Obduktionsergebnisse werden wir dann beim nächsten Mal eingehen.
Genau. Dann schön, dass Sie alle dabei waren, und wir freuen uns, den nächsten Podcast zu bestreiten.
Ja, dann hoffe ich, wir haben Sie jetzt ein bisschen neugierig gemacht, und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es weitergeht mit dem Fall Rosemarie Nitribitt. Bis dahin.
Bis tschüss. Dann. Tschüss.